Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. In den USA will General Motors die meisten Autofabriken monatelang schließen. In Deutschland wird nach einer Lösung für die GM-Tochter Opel gesucht, eine Übernahme durch Fiat steht zur Debatte. Bei der Versicherungsgruppe Visana ist der Gewinn im letzten Jahr um 40% zurückgegangen, beim Medienkonzern Ringier auch, trotz Umsatzrekord. Indien schickt Regierungsvertreter nach Sri Lanka, sie sollen eine sofortige Waffenruhe vermitteln. In Südafrika steht der Wahlsieg des ANC längst fest, das genaue Schlussresultat der Parlamentswahl noch nicht. Um 13 Uhr das Tagesgespräch zum Spitzentreffen von Weltbank und Währungsfonds. Dieser IWF soll, gestärkt mit Hunderten von Milliarden, die Weltwirtschaft aus der Krise führen. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Christian Löscher.
Der amerikanische Autokonzern General Motors will im Sommer die meisten seiner Betriebe für mehr als 2 Monate schließen. Betroffen sind fast 30.000 Mitarbeiter in 13 Werken Nordamerikas. Bereits Anfang nächster Woche soll in einigen Fabriken die Produktion angehalten werden. Bei den Kämpfen zwischen tamilischen Rebellen und der Armee auf Sri Lanka hat sich nun Indien eingeschaltet. 2 Vertreter der indischen Regierung reisten nach Sri Lanka, um sich für eine sofortige Waffenruhe einzusetzen. Die Kämpfe haben nach Angaben der UNO in den vergangenen 3 Monaten fast 6.500 Zivilisten das Leben gekostet. Deutschland hat ein neues Gesetz, das die Zulässigkeit von Gentests bei Menschen regelt. So dürfen Arbeitgeber von Bewerbern keine Genuntersuchungen verlangen, auch Versicherungen dürfen mit wenigen Ausnahmen nicht darauf bestehen. Gentests bei ungeborenen Kindern sind zwar erlaubt, jedoch nur, wenn ein solcher von den Eltern ausdrücklich gewünscht ist. Heimliche Vaterschaftstests werden in Deutschland nun ausdrücklich verboten und mit einer Strafe bis zu 5.000 Euro geahndet. Solche Vaterschaftstests waren auch in der Schweiz schon ein Thema. Um sie zu verhindern, musste der Datenschutzbeauftragte aktiv werden. Der Schweizerische Seniorenrat fände es ungerecht, von der älteren Generation einen Solidaritätsbeitrag zugunsten wirtschaftlich Schwacher zu verlangen, die im Erwerbsalter stehen. Das Bundesamt für Sozialversicherung hatte eine Studie veröffentlicht, wonach Rentner finanziell besser gestellt sind als Erwerbstätige. Daraus seien aber voreilige Schlüsse gezogen worden. Nach einer eigenen Studie des Seniorenrates verfügt ein Sechstel der Rentnerinnen und Rentner über weniger als 2.550 Franken im Monat. Der Anteil der Personen mit geringen finanziellen Mitteln sei bei Rentnern und Erwerbstätigen also praktisch gleich groß. In der Schweiz hat die Zahl der Häftlinge im letzten Jahr leicht zugenommen um 1%. Laut dem Bundesamt für Statistik befanden sich am Stichtag im September 5.780 Personen in Gefängnissen. 94% der Gefangenen waren Männer, 70% Ausländer. Mit 77 Gefangenen auf 100.000 Einwohner liege die Häftlingsrate im unteren Drittel der westeuropäischen Länder, so das Bundesamt für Statistik. Eine Interessengemeinschaft hat dem Bund eine Bittschrift zugunsten von Hochspannungsleitungen im Boden eingereicht. Solche Leitungen gehörten in sensiblen Gebieten in die Erde verlegt, aus Gründen der Gesundheit und des Landschaftsbildes. Die schweizerische Industrie spiele bei der Erdverlegung international eine führende Rolle. Die Elektrizitätswirtschaft findet die Verlegung in der Schweiz viel zu teuer. In der Schweiz sind in den nächsten Jahren laut dem Umweltdepartement 67 Leitungsbauprojekte fällig. Beim Medienhaus Ringier ist im letzten Jahr trotz Umsatzrekord der Gewinn um 40% zurückgegangen und betrug noch gut 60 Millionen Franken. Gleichzeitig verbuchte Ringier einen neuen Rekordumsatz in der Höhe von gut 1,5 Milliarden Franken. Dies sei unter anderem dem erfreulichen Geschäftsgang in der Schweiz zu verdanken, teilt Ringier mit. Besonders stark entwickelten sich die digitalen Medien. Für das laufende Jahr rechnet Ringier mit weiterhin rückläufigen Werbeeinnahmen. Einen Gewinneinbruch hat auch die Versicherungsgruppe Visana verzeichnet. Deren Gewinn sank im letzten Jahr um 40% auf noch knapp 24 Millionen Franken. Dies, obwohl die Zahl der Versicherten um rund 8% stieg. Gründe für das schlechtere Ergebnis seien die Finanzkrise und die Gesundheitskosten, die stärker gestiegen seien als erwartet. Ein früherer Kadermitarbeiter der Basler Kantonalbank muss unter anderem wegen Verletzung des Bankgeheimnisses 3 Monate ins Gefängnis. Das Basler Appellationsgericht sah es als erwiesen an, dass sie den deutschen Steuerfahndern 45 Kundendaten übergeben hatte, als sie wegen Betrugs im Untersuchungsgefängnis saß. Die Informationen führten in Deutschland zu Steuerverfahren. Die Argumentation des Bankers, er habe unter Druck gehandelt, ließ das Gericht nicht gelten. Die Ermittlungen hatten zudem ergeben, dass der 38-jährige Mann die Bank um 3,7 Millionen Franken betrogen hatte.
Die EU will nicht, dass die Schweiz mit einzelnen Ländern über Amtshilfe bei Steuerhinterziehung verhandelt. Sie will quasi gleiches Recht für alle. Und weiter, in Deutschland sucht man nach einer Zukunft für die GM-Tochter Opel, aber zusammen mit Fiat sieht man diese nicht. In Südafrika steht das Wahlresultat noch nicht fest, aber Wahlgewinner kann man benennen. In der Schweiz braucht's mehr sogenannte Praxisfirmen für Arbeitslose. Wir zeigen, wie in diesen virtuellen Unternehmen gearbeitet wird. In Amerika leben zu viele zu sehr auf Pump. Jetzt sollen Kreditkartenkosten transparenter werden. In der Schweiz wissen seit 50 Jahren alle, was ein Stevi ist. Jetzt ist Walter Steiner, der Stevi-Erfinder, im Alter von 88 Jahren gestorben. Und im Prinzip soll der Internationale Währungsfonds mit viel, viel Geld die Welt aus der Krise führen. Wie er das tun soll, ist Thema der IWF-Weltbanktagung in Washington und Stoff fürs Tagesgespräch. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5079 Punkten plus 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 50,92 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 14,09. Das Wetter. Im Norden scheint heute Nachmittag trotz einigen Wolken häufig die Sonne. Einzelne Regenschauer sind aber möglich, vor allem im Jura und in den Alpen. Im Süden ist es wechselnd bewölkt und zeitweise fällt Regen. Dazwischen gibt es kurze sonnige Phasen. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen bei rund 16 Grad. Am Wochenende ist es mit Föhn ziemlich sonnig bei 20 bis 24 Grad. Im Westen gibt es vor allem am Sonntag mehr Wolken und etwas Regen. Im Süden scheint am Samstag noch ab und zu die Sonne bei rund 19 Grad. Am Sonntag kommt Regen auf. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen Altstetten und Dietikon Stau wegen eines Unfalls. A3 Westumfahrung Zürich, Urdorf Süd Richtung Verzweigung Limmatal zwischen Urdorf Nord und dem Limmataler Kreuz stockender Verkehr, Unfall.
Die Europäische Union hält offensichtlich nicht viel von der Zusicherung der Schweiz, mit jedem einzelnen Mitgliedstaat über die Amtshilfe bei Steuerhinterziehung zu verhandeln. Sie will gleich lange Spieße für alle EU-Staaten und ein einziges Abkommen mit der Schweiz, das für die ganze EU gilt. Die bilateralen Beziehungen der Schweiz mit der EU stehen damit vor einer neuen Belastungsprobe. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Nur mit Staaten, die bei der Schweiz anklopfen, werde man über Änderungen der bisherigen Doppelbesteuerungsabkommen verhandeln. Das ist die Haltung des Bundesrates. Bisher. Möglicherweise muss die Regierung diese Position jetzt überdenken. Die EU-Kommission will nämlich am Dienstag ein neues Papier präsentieren, das gleiche Regeln bei der Amtshilfe im Fall von Steuerhinterziehung für alle EU-Staaten verlangt, wie aus Brüssel durchgesickert ist. Die EU-Kommission plant offenbar, das bestehende Abkommen über die Betrugsbekämpfung mit der Schweiz entsprechend zu ergänzen. Das Integrationsbüro in der Schweiz nimmt zu den neuen Entwicklungen nur schriftlich Stellung. Die Schweiz sei bisher nicht kontaktiert worden, hält es auf Anfrage fest und betont, die EU-Kommission brauche zuerst ein Mandat der EU-Mitgliedstaaten, um Verhandlungen mit der Schweiz aufnehmen zu können. Sollte dieses Mandat vorliegen, ist für das Integrationsbüro aber klar,
eine vom Bundesrat bestimmte Delegation würde gegebenenfalls unter der Federführung der zuständigen Departemente mit der Kommission aufgrund eines Verhandlungsmandats verhandeln.
Denn eine Änderung des Abkommens über die Betrugsbekämpfung sei grundsätzlich möglich, sofern die Vertragsparteien dies wünschten. Das fragliche Abkommen würde also abgeändert und ergänzt, bevor es überhaupt in Kraft ist. Wie das Integrationsbüro schreibt, haben 4 EU-Staaten, nämlich Irland, Italien, Griechenland und die Niederlande, das Abkommen noch immer nicht ratifiziert. Die Schweiz wende aber das Abkommen seit dem 8. April im Verhältnis zu 8 weiteren EU-Mitgliedstaaten bereits provisorisch an. Stellt sich die Frage, ob ein abgeändertes Betrugsabkommen wieder vom Parlament und allenfalls sogar vom Schweizer Volk abgesegnet werden müsste. Die Antwort des Integrationsbüros ist klar.
Ja, das Abkommen müsste wieder vom Parlament genehmigt werden. Auch könnte wieder das fakultative Referendum ergriffen werden.
Die SVP zum Beispiel könnte also wieder eine Volksabstimmung gegen ein verändertes Betrugsabkommen erzwingen. Würde das Schweizer Volk Nein zu den neuen Bestimmungen in Sachen Steuerhinterziehung sagen, bestünde die Gefahr, dass die EU auch andere bilaterale Abkommen mit der Schweiz aufkündigen könnte. Die Pläne der EU haben also einiges an Brisanz.
Jetzt gibt es also Zwangsferien für Tausende von Mitarbeitern des US-Autokonzerns General Motors. Fabriken in den USA und Mexiko werden zumindest vorübergehend geschlossen. Soweit ist es bei Opel, der deutschen Tochter von GM, noch nicht. Und Opel will unbedingt überleben. Doch wer den Autobauer übernehmen soll, steht in den Sternen. Immerhin sind verschiedene Investoren interessiert. Gerüchten zufolge vor allem Fiat. Doch die Opel-Belegschaft sträubt sich gegen diese Vorstellung mit Händen und Füßen. Ursula Hürzeler.
Die Opelaner sind Kummer gewohnt. Es ist nicht das erste Mal, dass sie um ihre Arbeitsplätze bangen müssen. Bisher haben sie noch jede Fabrikschließung abgewendet. Sei es durch Verhandlungen, durch Lohnverzicht oder durch Streiks. Ob es auch diesmal gelingt, ist allerdings ungewiss. Denn falls Fiat wirklich Opel übernehmen würde, sehen viele Arbeiter schwarz. Dem bisherigen Konkurrenten aus Italien trauen sie jedenfalls nicht über den Weg. Auch deshalb, weil eine frühere Zusammenarbeit zwischen General Motors und Fiat ein Fiasko war.
Fiat hat ja selbst genug Schulden. Wenn sie jetzt wirklich Interesse hätten, würden sie eine Allianz eingehen, aber nicht eine Übernahme starten. Weil eine Übernahme sieht immer so aus, als ob man irgendwas haben will und dafür nichts bezahlen möchte erstmal.
Also ich würde jeden Investor akzeptieren, wenn er Opel leben lässt und nicht die Buden alle dicht macht.
Fiat ist in erster Linie mal auch interessiert daran, Profit rauszuholen, so wie jeder andere Investor auch.
Die Vertreter der Gewerkschaften teilen die Sorgen der Männer vor dem Bochumer Werkstor. Für sie hat die Rettung der rund 25.000 Arbeitsplätze in den 5 deutschen Opel-Fabriken oberste Priorität. Mit Fiat wäre genau dieses Ziel kaum zu erreichen. Denn die Turiner kämpfen nicht nur mit riesigen Schulden, sondern auch mit eigenen Überkapazitäten. Was läge also näher, als die Marke Fiat dann auf dem Buckel der Deutschen zu sanieren? Das ist aber längst nicht der einzige Grund, weshalb Rainer Einenkel, der Arbeitnehmervertreter, eine gemeinsame Zukunft mit Fiat ablehnt.
Das Problem ist, dass Fiat und Opel viele Gemeinsamkeiten haben im Produktportfolio. Und das steht natürlich im Raum, dass die Befürchtung dann zu sehen ist, dass vielleicht Werke geschlossen werden könnten. Und deswegen werden wir jeden Bewerber, egal ob der Fiat oder anderswo heißt, genau beobachten, werden schauen, was kommt denn für die Menschen, für die Belegschaften dabei raus. Und sollten Werke, Arbeitsplätze dabei gefährdet sein, dann werden wir alles Mögliche tun, um das zu verhindern.
Die Politiker halten sich bisher aus den Spekulationen um Opel weitgehend zurück. Wirtschaftsminister zu Gutenberg bestätigte gestern immerhin, dass es mehrere Interessenten für die Tochter der maroden Mutterfirma GM gebe. So sollen sich unter anderem der amerikanische Autozulieferer Magna und der russische Gaskonzern gemeldet haben. Mehr aber auch nicht. Im ZDF mahnte der CSU-Politiker zur Geduld.
Bislang haben wir nur rudimentäre Fakten. Wir sollten jetzt erstmal abwarten, was diese Interessenten auf den Tisch legen. Und ich darf mich schon manchmal wundern, wer bereits alles jetzt die tollsten Dinge weiß und wie gut informiert ist. Wir haben noch nicht mal ein industrielles Konzept seitens Fiat oder eines anderen Investors. Und das sollten wir abwarten.
Das Pokern geht also weiter. Eines ist allerdings klar. Die Regierungen in Berlin und den betroffenen Bundesländern wollen Opel nur dann mit staatlichen Milliardenbürgschaften unter die Arme greifen, wenn die Hilfe auch dauerhaft in Deutschland bleibt. Denn dass mit Steuergeldern letztlich deutsche Arbeitsplätze vernichtet würden, das kann sich in einem Wahljahr keine Partei leisten.
Südafrika wartet noch immer auf die genauen Ergebnisse der vierten demokratischen Wahlen. Wegen der hohen Wahlbeteiligung von gegen 80% wird die Auszählung der Stimmen wohl noch bis morgen Samstag oder gar Sonntag dauern. Dennoch ist klar, die Regierungspartei ANC ist wieder die große Siegerin der Wahlen und hat dies gestern Nacht in der Innenstadt von Johannesburg ausgiebig gefeiert. Doch es gibt auch eine zweite Gewinnerin. Die Oppositionspartei Democratic Alliance hat mit ihrer Chefin Helen Zille bemerkenswert zulegen können. Aus Johannesburg berichtet Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
In gleißendem Scheinwerferlicht und mit Musik, Megabildschirmen, Konfettiregen und Champagner feierte der African National Congress ANC gestern Nacht einen weiteren Sieg an der Urne, den vierten seit 1994. Tausende kamen vor den ANC-Sitz, das Luthuli-Haus in Johannesburgs altem Geschäftsviertel. Der Präsident der Regierungspartei und demnächst des Landes, Jacob Zuma, legte seine diplomatische Zurückhaltung der vergangenen Tage ab und sprach eine wenig verhohlene Drohung aus. Wer den ANC anrühre, der rühre die Nation an.
We must say, you touch the African National Congress, you touch innovation.
Dann kritisierte er Medienleute, politische Experten und die Opposition.
Opposition parties campaign trying to belittle this organization of the people.
Diese und die Oppositionsparteien hätten versucht, den ANC zu verniedlichen. Der ANC aber sei ein Elefant. Zuma erscheint vielen Beobachtern als ein politisches Chamäleon, der je nach Publikum unterschiedliches, ja widersprüchliches sagt.
Jacob Zuma has gone out of his way to please as many constituencies as he can.
Jacob Zuma habe so vielen Leuten wie möglich zu gefallen versucht und sage unterschiedliche Dinge zu verschiedenen Leuten. Was aber werde sein, wenn er schwierige Entscheidungen treffen müsse, fragt der Politologe Daryl Glaser.
He says different things to different audiences. What's going to happen when he has to actually make hard choices?
Die führende Oppositionspolitiker Helen Zille geht mit Jacob Zuma wesentlich härter um. Sie hält ihn für eine Gefahr für die Demokratie Südafrikas.
I'm expecting a good result. I think South African voters know what we need to do to save democracy.
Südafrikanische Wählerinnen und Wähler wüssten, wie sie die Demokratie retten, wie sie einen kriminellen Staat verhindern und dafür sorgen könnten, dass die Regierung ihre Versprechen einhalte, sagte sie am Wahltag und meinte damit, dass sie die Stimmen ihrer Partei, der Democratic Alliance, gäben.
What to do to prevent a criminal state, and they'll go out today and do it.
Und tatsächlich schaffte Zille es mit ihrem unermüdlichen Wahlkampf, die Democratic Alliance zur zweitstärksten Partei Südafrikas zu machen, wenn auch mit nur etwa einem Viertel der Stimmen, die der ANC erhielt. Zu Zilles Erfolg gehört auch, dass die Democratic Alliance die klare Siegerin der Westkap-Provinz ist und Zille deren Gouverneurin wird. Die deutschstämmige Zille, 58-jährig, war in der Apartheidszeit eine kritische Journalistin und mutige Menschenrechtsaktivistin. Sie schloss sich in den 90er Jahren den mehrheitlich weißen Liberalen an, die zur Democratic Alliance wurde. Als Bürgermeisterin von Kapstadt wurde sie international ausgezeichnet.
There's been a big turnout for the ANC and it'll be very sad for South Africa if they do. The two-thirds majority.
Zille anerkennt den überwältigenden Sieg des ANC, hofft aber noch immer, dass dieser die Zweidrittelsmehrheit verfehlen werde. Und vor allem verspricht sie, weiterhin für die Demokratie in Südafrika zu arbeiten. In einem Südafrika, das bald einen Präsidenten hat, der tanzen und singen kann.
Das war der Bericht von Rudi Küng aus Johannesburg. Die Arbeitslosigkeit bei den 20- bis 24-Jährigen ist in den letzten Monaten markant gestiegen. Jeder 20. in dieser Altersgruppe war im März arbeitslos. Und es dürften noch mehr werden, wenn in ein paar Monaten die diesjährigen Lehrabgänge auf Stellensuche gehen. Deshalb fordert der Kaufmännische Verband unter anderem, dass die Kantone mehr Plätze für junge Arbeitslose einrichten in sogenannten Praxisfirmen. Was das ist und was in einer solchen Firma gearbeitet wird, zeigt die Reportage von Roman Villinge. Er hat eine Praxisfirma in Solothurn besucht.
Creative Factory Gemaili. Grüezi, wo warst du denn?
Spend Cemaili ist 22 und Teamleiter Verkauf bei der Creative Factory, einer Praxisfirma in Solothurn, die Reisen und Reiseaccessoires verkauft.
Okay, also die Ware ist einfach nicht komplett. Ist das Päckchen schon offen gewesen? Haben Sie das gesehen, oder?
Weil er das Gefühl hatte, beruflich stehen zu bleiben, kündigte Spend Cemaili seinen Job als Autoersatzteilverkäufer. Eine neue Stelle hat er noch nicht gefunden, aber seit 4 Monaten arbeitet er wieder, hier in der Creative Factory.
Super, danke schön. Einen schönen Tag und schönen Abend. Jetzt war da eine Reklamation. Es kam eine Bestellung wegen einer Digicam und das Kabel hat gefehlt. Und jetzt habe ich gesagt, ich schicke das Kabel nachher, dass alles wieder geregelt ist eigentlich mit dem Kunden.
Eine Reklamation, wie sie ganz real vorkommen kann bei einer Firma, die Reisen und Produkte rund ums Reisen verkauft. Nur der Kunde, mit dem jetzt alles wieder geregelt ist, hat die Digitalkamera nie in der Hand gehalten. Auch er ist arbeitslos und auch er arbeitet in einer der knapp 50 kaufmännischen Praxisfirmen, die es in der Schweiz gibt. Vom Arbeitsamt werden die Stellenlosen für 3 bis 6 Monate als Praktikanten an Firmen wie Creative Factory vermittelt. Hier kaufen sie bei anderen Praxisfirmen ein, sie verkaufen, sie schreiben Offerten, machen Werbung, verbuchen Bestellungen. Nur reale Produkte und reales Geld werden nie verschoben. Ist das nicht frustrierend, ganz real zu arbeiten für den fiktiven Verkauf eines fiktiven Produktes?
Frustrierender wäre es für mich, wenn ich jetzt einfach daheim rumhocken und vor dem PC mal eine Stelle raussuchen würde. So bin ich eigentlich immer noch in der Arbeitswelt drin, obwohl es fiktiv ist.
Dass die Stellenlosen in den 3 bis 6 Monaten bei der Praxisfirma immer noch in einer Art Arbeitswelt sind, das ist in den Augen von Irene Frey, die die Creative Factory in Solothurn vor 6 Jahren aufgebaut hat, auch die große Stärke des Konzepts.
Der große Vorteil ist für diese Leute, das sind Leute, die im Kaufmännischen gearbeitet haben, bevor sie stellenlos wurden, dass sie wieder diese Arbeiten können verrichten.
Und dass sie neue Fähigkeiten dazulernen können. Spend Cemaili zum Beispiel hat bei der Creative Factory zum ersten Mal ein Team leiten können.
Jetzt bin ich seit 2 Monaten als Teamleiter und kann auch mit den Leuten arbeiten, als Kader. Und das bringt mir auch etwas.
Doch das Hauptziel ist, einen Job zu finden. Und so schreiben die Arbeitslosen jeden Tag 2 Stunden lang Bewerbungen. In Gesprächen mit den internen Personalberatern gehe es zudem darum, mit jedem Einzelnen herauszufinden, wie es beruflich weitergehen soll, sagt Irene Frey.
Viele haben eine falsche Vorstellung, wie sie auf dem Markt auftreten können. Sie können sich nicht vorstellen, vielleicht etwas anderes zu suchen, als sie vielleicht vorher hatten. Oder sie stufen sich manchmal zu hoch ein.
Und das kann ein Stolperstein sein auf dem derzeit wegen der Wirtschaftskrise ohnehin steinigen Weg zu einem neuen Job. Anfang Jahr hat Irene Frey die Zahl der Praktikumsplätze an den beiden Standorten Solothurn und Olten von 35 auf über 40 erhöht. Eine Folge der Krise.
Wir haben mehr Anmeldungen wieder als letztes Jahr. Aber wenn ich jetzt an die Jahre denke, 2004, 2005, da hatten wir Wartelisten von 30, 40 Personen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder kommt.
Immerhin, wer bei Creative Factory landet, darf hoffen, in nützlicher Frist wieder einen Job zu finden. Geschäftsführerin Irene Frey sagt, 4 von 5 Praktikanten fänden in ihrer Zeit bei der Praxisfirma einen neuen Job. In Betrieben, die ganz real Produkte verkaufen und ganz real Geld verdienen müssen.
In der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise hat man sich an große Zahlen mit vielen Nullen gewöhnen müssen. Hier eine weitere, 963 Milliarden Dollar. So hoch sind die Kreditkartenschulden der Amerikanerinnen und Amerikaner. Jede zweite US-Familie steht bei Kreditkartenfirmen in der Kreide und immer mehr können ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen. Lockvogelangebote von Kreditkartenfirmen und unverständliche Verträge haben viele in die Schuldenfalle getrieben. Damit soll Schluss sein. Ein neues Gesetz soll die Kreditkartenanbieter zu mehr Transparenz und zu fairen Geschäftsbedingungen verpflichten. Max Ackermann.
Mit einer Schweizer Kreditkarte ist ein Leben auf Pump ziemlich schwierig. Ende Monat werden alle Einkäufe vom Bankkonto abgebucht. In den USA ist die Kreditkarte aber fast schon ein Kleinkredit. Wer zum Beispiel für $1,000 Waren kauft, muss Ende Monat bloß $15 oder $20 zurückzahlen, der Rest wird verzinst. Allerdings mit Zinssätzen, die in Europa unter Wucher fielen. 12%, 15%, 20% und mehr Zinsen werden berechnet. Und US-amerikanische Kreditkartenfirmen dürfen sogar die Zinsen auf bestehenden Schulden nach Gutdünken erhöhen. Damit soll nun aber Schluss sein. Das Parlament berät gerade strengere Vorschriften für Kreditkartenfirmen und Präsident Barack Obama las gestern Vertretern von 13 großen Kreditanbietern vor versammelter Presse öffentlichkeitswirksam die Leviten.
The days of any time, any reason, rate hikes and late fee traps have to end.
Zinserhöhungen zu jeder Zeit, in jeder Höhe müssten aufhören, genau gleich wie die horrenden Gebühren für verspätete Zahlungen. Und Schluss soll auch sein mit bewusst kompliziert abgefassten Vertragsbedingungen.
No more fine print, no more confusing terms and conditions. We want clarity and transparency from here on out.
Viele Leute werden von den Kreditkartenfirmen regelrecht über den Tisch gezogen und müssen bald schon die Zinsen für die erste Karte mit Krediten einer zweiten bezahlen und so weiter. Fast $1 Billion Kreditkartenschulden haben die Amerikanerinnen und Amerikaner inzwischen angehäuft. Pro Familie im Durchschnitt $7,300, Tendenz rasant steigend. Für die Firmen war das der hohen Zinsen wegen lange ein gutes Geschäft, aber seit der allgemeinen Wirtschaftskrise häufen sich die Privatkonkurse, dann verfallen die Schulden teilweise oder ganz. Und das tut dann auch den Gläubigern weh. Eben musste American Express, die Nummer 3 im Kreditkartengeschäft, einen Gewinneinbruch um über 60% vermelden. Plötzlich geben sich deshalb die Kreditkartenfirmen knauserig, verlangen Sicherheiten oder senken Kreditlimiten. Das aber sei zweischneidig, sagt der Wirtschaftsjournalist James Surowiecki im Fernsehsender PBS. Langfristig sei es zwar gut, wenn die Leute sich weniger verschuldeten, doch erst einmal verschärfe das die Wirtschaftskrise noch.
In the long run it probably is better if Americans borrowed less. In the short run it's probably going to make the downturn a little harder than it otherwise would be.
Die US-Wirtschaft lebt eben stark vom Privatkonsum, doch ohne Kredite kein Konsum. Auch hier gilt wohl, es muss zuerst noch schlimmer kommen, bevor es wieder aufwärts geht.
Im Alter von 88 Jahren ist in Winterthur der Unternehmer Walter Steiner gestorben, der Erfinder der Stevi-Wäscheschirme. Der Stevi machte Generationen von Hausfrauen das Leben leichter und prägte während Jahrzehnten die Schweizer Ortsbilder. Michael Hille über einen Mann, der ein Stück Schweizer Nachkriegskulturgeschichte schrieb.
Wer hat sich nicht schon mal die Finger eingeklemmt beim Aufspannen des Stevi? Wer sich nicht schon mal mit Rostwasser vollgespritzt, als er nach einer Regenperiode den Wäscheschirm in die dafür vorgesehene Bodenhülse steckte, deren gelber Deckel wieder mal dem Rasenmäher zum Opfer gefallen war? Stevi, ein Begriff. Hunderttausendfach stehen sie zusammengeklappt in einer Kellerecke oder aufgespannt im Garten. Erfunden hat Walter Steiner das praktische Ding nach dem Krieg. In einem Anbau des elterlichen Hauses in Winterthur konstruierte er aus Holzlatten und Hanfseilen seinen ersten Wäscheschirm. Wäschespinne nannte Steiner seine Erfindung. Aufgespannt erinnert der Stevi an ein Spinnennetz. In den 50er Jahren gewann er an der Mustermesse einen Preis. Schon bald belieferte er ganz Europa. Er stellte um von Holz und Hanf auf Metall und Plastik, entwickelte Werkzeuge, Maschinen und Verfahren zur rationellen Herstellung dessen, was sich jede Hausfrau für ihre Wäsche wünschte. Der Spinne folgte schon bald die rechteckige, balkontaugliche Libelle und weitere Vorrichtungen zum Aufhängen der Wäsche. Stevi wurde zur Weltmarke und beschäftigte zu den besten Zeiten über 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und immer dabei der Patron, Walter Steiner, Winterthur, Stevi. Das Modell, an welchem ich mir seinerzeit die Finger einklemmte, gibt's noch immer. Unter Namen wie Lady Plus produziert Stevi inzwischen aber auch Spinnen, welche die Plastikschnur beim Zusammenklappen schmutz- und regensicher abdecken. Es gibt sie immer noch, die Leute, die ihre Wäsche mittels Stevi an die Sonne hängen. Obschon der neue Stevi, der der Hausfrau die Arbeit so einfach wie möglich machen soll, wie es Walter Steiner seinerzeit formuliert hatte, der neue Stevi heißt wohl Templer.
Michael Hille.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.